Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff, zurück aus dem Urlaub, beziehungsweise noch nicht ganz zurück. Zwar sitze ich noch im Hotelzimmer in Stuttgart, aber zumindest wieder soweit bereit, dass wir hier heute über die Handball-WM sprechen können, aber natürlich auch über Frauenhandball. Da gibt es genug an Themen, die über das Deutschlandspiel sprechen. Wir haben auch exklusive Stimmen mit dabei und wollen natürlich dann sonst noch den Blick auf noch weitere Themen. Wie gesagt, Frauenhandball ist mit sicher heute noch ein größeres Thema als auch natürlich das Wettskandal, was aktuell so ein bisschen im deutschen im Welthandball die Runde macht. Das meine ich natürlich heute nicht alleine. Habe heute wieder meinen lieben Experten, den Patrick Fitcher. Hallo Patrick.
Tag Sebastian, oh bonjour, ne? Beziehungsweise, ne? Ich habe ja schon erzählt den Leuten, dass du unterwegs bist, aber schon wieder quasi auf deutscher Seite, alles klar.
Tag. Wieder auf deutscher Seite. Vorgestern war es schon Abschiedsspiel bei Martin Strubbel, mega cool gewesen, mega viel Spaß gemacht und genau auch das Bild, was man vor einigen Sportlern hat, ist auch genau bestätigt worden. Das war eine coole Geschichte. Wollen aber natürlich jetzt den Blick werfen auf das, was bei der WM passiert ist, auf das zweite deutsche Spiel gegen Serbien. Sieg 34-33. Und bevor wir jetzt drüber reden, wollen wir mal Alfred Gislason hören, der bei uns unser Mikrofon gewesen ist, MSP-Mikrofons von Rolf Bernardi, einmal unser Bundestrainer.
Alfred Gislason, herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg. Es war ein sehr intensives Spiel und ein starker Joel Berlem am Schluss.
Ja, alle wirklich, freut mich sehr. Man muss sagen, dass wir nicht zu uns gefunden haben in der Abwehr, komplett erste Halbzeit. Nur die 3-2-1 hat dann eine Weile sehr gut funktioniert. Und dadurch war das ein sehr schwieriges Spiel für die Torhüter. Andi kam nicht so richtig rein und Joel war auch nicht so richtig da, wo er reinkam. War ein bisschen nervös, fand ich. Also deswegen steht es 19-17 zur Halbzeit und beide Mannschaften, wir haben ungewöhnlich viele Tore über Rückraum bekommen gegen uns, aber vorne haben wir sehr stark gespielt, fand ich, und auch in der Breite sehr gut, was wir bemängelt haben nach dem Katar-Spiel, dass die Bälle kaum nach außen kamen, war deutlich besser, besonders auf die linke Seite. Und da haben wir mehr die Abwehr von Serben vielleicht schon nach und nach ein bisschen auseinanderziehen können. Ja, insgesamt sehr starkes Spiel, ganz wichtig. Und ich glaube, wir haben das auch verdient gewonnen. Beide Torhüter, man kann sagen, gerade wo wir 3 oder 4 weg waren, dann hat auch der andere Torhüter ein paar Mal frei vom Kreis gehalten. Aber Joel natürlich war sehr wichtig in der Schlussphase.
3-1 mit Julian Köstner vorne auf der 1 hat auch ganz gut funktioniert.
Sehr gut funktioniert, eine Weile, ja. Und dann haben wir die Angreifer ein bisschen zu nah dran gelassen. Und die hat wirklich gut gewonnen. Aber wir haben auch in der zweiten Halbzeit diese Abwehr gebracht. Dann eher mal, um die auch ein bisschen zu beschäftigen, die Serben, dass sie immer für neue Probleme. Dann wieder 6-0 mit Simon Ernst, ein bisschen hoch. Und ja, vor allem haben wir, glaube ich, Juri hat dann eine Weile Probleme auf 5 in den 3-2-1 gehabt. Aber ich bin einfach, erstmal muss ich ja selber das Spiel sehen, wie das wirklich war, aber ich bin extrem glücklich, diese 4 Punkte hier zu haben.
Ja, Patrick, wenn wir uns damit beschäftigen, was der Bundestrainer gesagt hat, es war mit einem Seite zufrieden, mit der anderen nicht so zufrieden. Lass uns mit dem Seite anfangen, mit der sehr zufrieden ist gewesen. Der Angriff hat sehr, sehr gut funktioniert, 34 Buden erzielt. Das war wirklich über große Teile des Spiels sehr, sehr stark, sehr, sehr schnell, was sie dort produziert haben, die deutsche Mannschaft.
Ja, das war, also hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, wirklich da auch bei zuzuschauen. Also ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, mich nicht so schnell wieder reinhypen zu lassen wie am Freitag. Also Freitag war ich drin gegen Katar und ich wollte mich jetzt nicht so reinziehen lassen, sage ich mal, so nicht im Sinne von gegen wehren, aber schön entspannt bleiben und nicht da jeden zweiten Angriff schon wieder abfeiern, als wär's der WM-Titel. Aber da waren wieder geile Sachen mit dabei. Vor allem, wir werden sicherlich noch mal ein bisschen gesondert auch drüber sprechen, über ihn, eben die linke Seite, links außen mit Lukas Mertens, 7 von 7 von Anfang war fantastisch und auch teilweise eben Zuspiele, die funktioniert haben, wo du halt einfach merkst, die Jungs haben vielleicht nicht viel Zeit in der Nationalmannschaft, sich vorzubereiten und aufeinander einzustimmen, aber klar, die kennen sich aus der Bundesliga teils schon ewig, spielen im gleichen Team zusammen. Bei Mertens war es zum Beispiel jetzt, da waren halt einige Zuspiele dabei halt von Philipp Weber, wo du genau gemerkt hast, ey, das ist einfach eingespielt, das funktioniert einfach. Oder auch Juri Knorr zum Beispiel auf Yannick Kohlbacher vor an den Kreis. Das heißt, du hast natürlich in einigen Zeiten, wie gesagt, immer das Problem, dass du halt nicht großartig was einstudieren kannst als Bundestrainer mit den Jungs, weil die ja, Vorbereitungszeit immer extrem kurz ist wegen der Liga. Auf der anderen Seite kennen die sich ja alle trotzdem irgendwie aus der Bundesliga, aus den Jugendnationalmannschaften oder woher auch immer. Das heißt, da ist trotzdem halt einfach bei der individuellen Qualität ein blindes Verständnis teilweise da und dann hast du eben solche kleinen Zuspiele teilweise.
Also ich habe das absolut abgefeiert in Teilen, was die Deutschen da gespielt haben. Wie fandst du es?
Ich sehe es ähnlich. Also das haben sie wirklich offensiv überragend gespielt. Ganz selten habe ich so eine tolle Performance gesehen von der deutschen Mannschaft offensiv. Sie waren dynamisch, haben Lücken gesucht, Lücken gefunden. Das Spiel in die Breite gezogen, wirklich toll gemacht, jeden einzelnen Spieler eingesetzt. Klar, wenn man jetzt drauf schaut, ist natürlich auffällig, dass ein bisschen mehr bei links gespielt wurde. Lukas Mertens, du hast ihn erwähnt, 7 Tore ja erzielt. Auf der anderen Seite Patrick Krötzky, nur einen einzigen Wurf gehabt, aber trotzdem, das hat wirklich eine tolle Leistung gewesen. Man hat es wirklich über die ganze Spielzeit fast wirklich sehr, sehr gut gespielt. Man hat gute Lösungen gefunden gegen eine Abwehr. Das darf man auch nicht sagen, die von den Serben wirklich nicht gut ausgesehen hat. Also die war wirklich löchrig wie ein Schweizer Käse, aber das hat auch die deutsche Mannschaft sehr, sehr gut genutzt zum Vorteil. Man hat die Torhüter nicht reinkommen lassen. Vladimir Kupara hat zwei Paraden nur, eine Quote von 11%, einen ganz, ganz rabenschwarzen Tag erwischt und das ist wirklich sehr, sehr stark gewesen, ein überragendes Statement mit so einer Leistung, da lässt man auch auf jeden Fall hoffen für mehr. Für mich war das wirklich jetzt auch nach diesem Problem, die man im ersten Spiel gegen Katar gehabt hat, wirklich ein Statement nochmal gewesen, dass die deutsche Mannschaft offensiv da wirklich sehr, sehr vorne, sehr, sehr gut mithalten kann mit den Top-Teams und das war ja ein Statement, Patrick.
Das war auch nötig, sage ich mal. Ne? Also, A war es natürlich schön zu sehen. Du gehst erstmal jetzt mit 4-0 Punkten in die Hauptrunde weiter. Das ist erstmal das erklärte Ziel gewesen. Und wichtig auch, glaube ich, natürlich, weil jetzt natürlich aus der Norwegen-Gruppe, kommen wir später bestimmt noch auch dazu, da passiert ja auch noch einiges Spannendes sozusagen in dieser Gruppe. Da geht es ja noch darum, auf wen wir überhaupt so genau treffen, auch jetzt quasi in der Hauptrunde. Du nimmst diese 4-0 Punkte mit in die Hauptrunde, die, glaube ich, wichtig sind, die auch ein großer Schritt sind in Richtung Viertelfinale. Das hast du in der Partie eben auch wirklich vor allem der Offensive zu verdanken, im größten Teil. In Klammern dem noch im Kasten, das war diesmal nicht Andy Wolf, der nicht so einen guten Tag erwischt hat, aber das auch, sage ich mal, absolut gut weggesteckt hat sozusagen und Joel Bierlehm dafür hat auch performen lassen und man hatte auch das Gefühl, kommen wir vielleicht auch noch später dazu, dann in den Defensivverbund, beziehungsweise sehr sicher sogar, dass eben auch die Rückendeckung von Wolf eine ganz andere war für den Torhüter-Kollegen als eben noch in den anderen sozusagen Turnieren vorher, wo er immer so ein bisschen mitgeschwommen ist, hey, ist das eben auch ein guter Torhüter, der sich auf die Bank setzen kann. Wer hat dir am besten gefallen wieder von allen vorne drin?
Das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage, weil das wirklich viele gute gemacht haben. Ich finde, Juri Knorr hat es heute dann, also heute, gestern vielmehr, also wir sind heute, nehmen heute Morgen auf, Montagmorgen, hat es gestern wirklich gut gemacht als Regisseur. Nur 4 Tore in Anführungsstriche erzielt, aber insgesamt 11 Assists, was halt eine enorm starke Assist-Quote einfach ist. Er hat wirklich dieses Spiel seinen Stempel aufgedrückt mit den verschiedenen Anspielen, die er mal gemacht hat, sei es jetzt an den Kreis gewesen, wo Johannes Koller dann 6 von 8 verwandelt hat, sei es auf die Rückraumspieler Philipp Weber 2 von 3, Christoph Steiner 3 von 4, Häfner 4 von 5, also das sind wirklich gute Quoten, auch Janik Kohlbacher mit 4 von 4, also da haben sie wirklich eine gute Teamleistung, glaube ich, vorne gewesen, die das wirklich sehr, sehr gut gemacht haben. Vielleicht Kai Häfner war jetzt nicht immer überzeugend, Patrick Krötzky, wie gesagt, hat auch nicht so viele Bälle bekommen, das war so ein bisschen schade, aber ich denke, da können sich viele, viele Jungs sehr, sehr zufrieden sein mit ihrer Leistung, die sie gestern gezeigt haben, offensiv zumindest.
Ja, davon gehe ich aus. Ich habe so ein bisschen, frage mich so ein bisschen, wie so die Grundstimmung ist bei Leuten wie einem Paul Drucks, muss ich ein bisschen sagen, weil ja auch vor der Partie so ein bisschen eigentlich, dass das so durchgeschwommen ist, und das hat ja auch Gislason gesagt, dass er eigentlich viel wechseln möchte, viel rotieren möchte, einfach um technische Fehler irgendwie zu vermeiden. Dafür kam gestern Wechselfehler hinzu, über die man sich natürlich auch berechtigterweise ärgern kann, die halt einfach passieren, auch so eine Truppe.
Zumal der Wechselfehler in Unterzahl noch passiert ist, gerade wo du noch mehr aufpassen solltest eigentlich.
Ja, das würde ich mal unter Haken dran abstempeln. Aber so, also ich habe so ein bisschen, ich weiß noch nicht, woher ich jetzt dieses Grundgefühl nehme. Ich glaube, ich habe es auch bei den Kollegen vom TV gehört. Die Grundidee war ein bisschen auch mehr Paul Drucks spielen zu lassen. Der kommt jetzt auf 6 Minuten 51 Spielzeit. Liegt das an Paul Drucks für dich oder liegt das da einfach daran, dass die anderen Jungs davor einfach auch wieder einen guten Tag hatten?
Ja, das ist ja, dieses Phänomen setzt sich ja auch schon bisher durch die anderen drei Spiele ja auch durch, die wir dieses Jahr gesehen haben. Ne? Die Testspiele, die wir hatten gegen Island, wo die zweite Reihe in der zumindest im zweiten Testspiel fast gar nicht gespielt hat, wo wirklich kaum durchgewechselt wurde. Und das setzt sich so ein bisschen fort. Ich meine, Jibril Bänge hat noch gar nicht gespielt. Das ist bisher überhaupt noch gar keine Rolle in irgendeiner Form eingenommen. Luka Witzke, genau dasselbe, auch überhaupt noch nicht gespielt, durfte auch nicht eingesetzt werden. Selbst Simon Ernst, den man ja vielleicht mitgenommen hat, um auch defensiv mal was auch Neues auszuprobieren, die ja auch nicht funktioniert hat. 1,51 nur gespielt. Also ich glaube, da muss sich Gislason die Kritik auch gefallen lassen, dass er den Jungs keine Chance gibt, weil klar, die haben das gut gemacht offensiv, ne? Also das möchte ich auch gar nicht sagen, dass man dann den Flow nicht unterbricht, alles gut, aber das Problem ist halt, du gewinnst die WM nicht in der Vorrunde. Klar, du kannst sie verlieren, aber du gewinnst nicht in der Vorrunde. Und wenn wir drüber nachdenken, dass du halt immer Juri Knorr 50 Minuten gibst und so weiter, also wirklich diese Top-Spieler, die immer diese viele Spielzeit gibt, das wird dir am Ende wehtun, weil sie dann nicht mehr diese Kraftreserven haben, um dann im Viertelfinale, vielleicht auch im Halbfinale, dann einfach dieses hohe Level abzurufen. Weil wenn du so viele Spiele innerhalb von 2 Tagen einfach immer wieder absolvieren musst, diesen 2-Tage-Rhythmus, das kannst du einfach nicht kompensieren. Und ich glaube aber, jetzt mit dem Spiel gegen Algerien und durchaus dem Ergebnis, das uns ja geholfen hat, der Sieg von Katar gegen Algerien, wird jetzt gegen Algerien, glaube ich, viele Spieler geschont werden aus der ersten Reihe. Also mich würde es nicht wundern, wenn er anfängt mit Benge, mit Witzki und mit Drucks im Rückraum gegen Algerien, weil einfach jetzt mal die Zeit ist, dass die Jungs in das Turnier reinkommen, dass sie überhaupt mal Spielzeit bekommen, weil Benge hat bisher in den 4 Spielen, ich glaube, nicht ein einziges Mal den Ball in der Hand gehabt auf dem Feld, glaube ich. Also es wird Zeit, dass er dringend, dringend durchgewechselt wird.
Ja, aber da gehe ich, glaube ich, auch von aus. Also ich glaube, dass, ich meine, wir reden ja auch von Alfred Gislason, ne? Also der wird das schon auf dem Schirm haben und der wird da, glaube ich, auch entsprechend reagieren und wird, du hast gesagt, den Rückraum stellen. Ob jetzt von Beginn an oder er sagt, nee, ich möchte zumindest noch eine Konstante drin haben, beispielsweise nochmal vielleicht auch irgendwie einen Philipp Weber nochmal spielen lassen, der im ersten Spiel auch nicht so viel Spielzeit bekommen hat, wie man das normalerweise vielleicht auch gewohnt ist von einem Philipp Weber, um ihn noch ein bisschen mehr reinzuholen ins Turnier vielleicht, dass man sagt, okay, Flippi, du fängst dafür an und bekommst die ganz klare Rolle als Spielmacher in dieser Partie, weil wir eben zum Beispiel auch Juri komplett rausnehmen wollen in dem Spiel oder auch Kai Häfner und die komplette Verantwortung soll eigentlich mehr oder weniger bei dir liegen. Plus eben dann, was weiß ich, dann wird halt rotiert zwischen den anderen 3 Jungs, die noch nicht so viel gespielt haben. Das glaube ich auch schon, dass es Gislason auf dem Schirm hat. Wie fandst du ihn, also allgemein, also Gislason gestern? Wir haben ihn hier in höchsten Tönen gelobt am Freitag in der Aufnahme von Robin und mir. Da hat mir das Coaching extrem gut gefallen. Die Emotion, die ist immer da. Es ist ein Weltklasse-Trainer, natürlich gar nicht die Frage. Ich fand die eine Auszeit dann oder die Auszeit in der zweiten Hälfte dann vielleicht ein kleines bisschen spät. Unterm Strich kann man sagen, hat alles perfekt funktioniert. Aber zumindest vorne offensiv, um vielleicht noch da kurz zu bleiben, ist ja alles aufgegangen eigentlich, was er sich ausgetüftelt hat. Zumindest auf dem Papier, glaube ich.
Ja, also ich denke auch, also er hat, glaube ich, das schon relativ gut gemacht. Das Coaching, ich finde auch die Auszeit, ja, da kann man mit sich drüber reden, ob man ein bisschen früher vielleicht zieht, waren aber nach diesen 2 Fehlern offensiv, mit diesen 2 Kreisanspielen, die überhaupt nicht funktioniert haben, dann auch richtig, die dann dazu setzen, um den halt nochmal in diesen letzten 10 Minuten nochmal diese Ruhe reinzubringen. Zu sagen, Leute, Jungs, ne, jetzt wieder klarer vorne spielen, weil natürlich auch das so eine Phase gewesen ist, wo man sehr viel rangekommen ist, wo die nochmal verkürzt haben, nachdem man ja teilweise nochmal 4 Tore weg gewesen ist. Also von daher hat er das dann auch gut gemacht, war auch ruhig in dieser Ansprache. Lässt ja sowieso auch jemand, der dann jetzt auch überraschend viel auf die Spieler sprechen lässt. Also wenn man sich das jetzt auch anhört, darf immer mal wieder ein Knorr, ein Weber auch dann natürlich seine Ideen mit einbringen, was auch schon auf jeden Fall ein Zeichen ist. Ich finde, er hat es, wie gesagt, gut gelöst, aber natürlich, wir müssen halt drüber reden, so gut es auch gewesen ist, man hat halt einfach keine Lösung für die Defensive gefunden und da hat er ja verschiedene Varianten versucht, mit der 6-0 zuerst, dann der 3-2-1, die wir bis dahin ja im Turnierverlauf und auch in den Testspielen zuletzt fast gar nicht gesehen haben. Ja, was mich eigentlich auch sehr gewundert hat, dass das nicht ausprobiert hat, mein Testspiel gegen Island. Und ja, da muss er noch sich jetzt irgendwie was einfallen lassen, weil mit so einer Abwehr wird es halt schwer gegen Norwegen und Niederlande.
Das stimmt. Ich würde gerne, bevor wir jetzt auf die Defensive kommen, noch genau zu dem Punkt was sagen, was du gerade angesprochen hast mit Juri Knorr und zum Beispiel Salt, ne, so eine Auszeit. Ist auch eine Entwicklung, die eine Alfred Gislason halt noch durchmacht, was ich auch halt geil finde, ne? Dass sich halt auch so ein Weltklasse-Trainer trotzdem immer auch weiterentwickeln kann und dass man sich auch auf so einem Level immer noch weiterentwickeln kann und auch muss, weil ich weiß nicht, ob ein Alfred Gislason als Vereinstrainer damals noch, als eben dieses taktische Genie, ne? Als ob das da möglich gewesen wäre, dass man, es gab diese eine Auszeit,
Da hat Köster gesprochen mit 22 Jahren und Knorr gesprochen mit 22 Jahren. Und das ist halt irgendwie auch eine krasse Entwicklung, finde ich, die Gislason durchmacht, dass er halt ganz klar sagt, also ich hau hier die Leitplanken rein, links und rechts, so die Straße, die ich bestimme, wo die lang geht. Aber innerhalb dieser Leitplanken macht halt euer Ding und lässt auch mal die Jungs quasi sprechen. Und gerade eben auch die zwei Jüngsten, sage ich mal. Das fand ich auch sehr bemerkenswert, weil ich glaube, dass wäre bei einem Gislason vielleicht zu Kieler Zeiten oder so auch noch nicht so einfach möglich gewesen.
Oh, das definitiv nicht, definitiv nicht. Also wir kennen ihn da ja durchaus auch als wirklich jemand, der da sehr, sehr streng ist. Aber ich meine natürlich auch mit seinen, ich glaube, es ist jetzt 61 Jahren, also da ist er ja auch noch etwas, der natürlich auch lernt. Das ist natürlich auch schön zu sehen. Ich meine, die Jungs machen es ja auch gut. Also ich denke, er hat offensichtlich auch ja wenig Sorgen gehabt. Natürlich nach Gleiten aus in der entscheidenden Phase hat er gesagt, okay, so wollen wir spielen. Das ist natürlich auch jemand, weil er mit seiner Erfahrung natürlich danach natürlich kann den Jungs auch die wichtigen Tipps mitgeben kann, die dann halt vielleicht einen Juri Knorr oder einen Juri Köster einfach noch nicht gemacht haben, weil sie einfach noch nicht in so vielen Situationen gewesen sind, wo es dann halt natürlich so knapp gegangen ist, wo natürlich mit solchen Weltklasse-Spielern da man sich hätte eine Lösung einfallen müssen. Aber ja, er hat es wieder gut gemacht, wie gesagt, und klar, man kann natürlich über ein bisschen ein paar Punkte reden und da müssen wir natürlich jetzt auch über die Defensive reden. Die Auswechselseiten hatten wir ja schon so ein bisschen erwähnt und defensiv, ja, was soll ich da sagen? Es war eigentlich 60 Minuten eine wilde Leistung, wo der Kreisläufer überhaupt nicht in den Griff bekommen wurde. Keiner, der dort gestanden hat. Man hat schon immer hinter dem Kreisläufer, was man eigentlich schon in der Jugend lernt, dass man sich immer vor den Kreisläufer stellen soll. Und ja, ich finde auch, dass dieses Wechselspiel, was wir immer haben mit diesen zwei Wechseln offensiv teilweise, die wir gespielt haben, das hilft der Abwehr nicht, um sich schnell zu finden. Und ich glaube, das war ja ein großes Thema vor dem Turnier. Wie machen wir das? Und ich muss sagen, dass man damit sich auch bisher noch keinen großen Gefallen getan hat. Weil ich meine, wenn ich mir das ein bisschen anschaue, so ein bisschen Analytics von Handballytics, dann muss man halt sehen, dass die Serben halt schnell zu Toren kommen. 33 Sekunden, das sind ihre durchschnittliche Länge von deren Ballbesitzphasen. Und das spielt halt auch dafür, dass sie halt schnell einfache Tore erzielen können, weil wir halt zwei Angriff-Abwehrwechsel haben. Und das wird dann halt sehr, sehr schwierig zu kompensieren sein. Gerade wenn du dann langen Wechsel von Philipp Weber hast oder von einem Kai Heffner, da muss, ich glaube, sich nochmal Alfie Kisten hinterfragen, ob das wirklich so sinnvoll ist.
Ja, und das ist eine große Stärke gewesen, auch in der Partie zwischen Deutschland und Serbien. Also, dass die Serben es auch geschafft haben, jetzt hast du es gerade schön auch mit einer Zahl untermauert, 33 Sekunden. Die eigenen Ballbesitzphasen waren halt viel kürzer. Und das war zum Beispiel, um jetzt auf die Defensive auch zu kommen, eben das, was die Serben viel mehr geschafft haben. Jetzt hast du einen Sahnetag erwischt in der deutschen Offensive, dass du das irgendwie wieder immer, sag ich mal, trotzdem irgendwie geschafft hast, auszuspielen, das Ganze. Aber die Serben standen sehr eng, sehr kompakt und haben es eben geschafft, wirklich da extremst Tempo rauszunehmen aus dem deutschen Angriff. Und andersrum war es eben nicht so. Das ist genau das Problem. Und das wird halt dann schwierig, wenn du es halt einerseits zwar vorne schaffst, aber darauf kannst du dich eben nicht immer verlassen, dich da durch so ein Bollwerk durchzuspielen, aber halt auf der anderen Seite es eben nicht hinbekommst, so ein Bollwerk zu stellen. Jetzt hast du einige Punkte schon gesagt, Kreisläufer, auch die Rückraumwürfe, die konnten die Serben oft nehmen, wo auch von vornherein eigentlich klar war, das war ja auch eine Sache, die eigentlich immer schon rumgeschwappt ist vor dem Spiel in allen irgendwie ja, Voranalysen etc. pp., dass die Serben eben eine extreme Wurfgewalt haben, dass die halt wirklich absolute Typen hinten drin haben im Rückraum, die dir das Ding auch aus 8-9 Metern einschweißen können. Und das hast du nicht unter Kontrolle bekommen und eben auch die Zuspiele zum Kreisläufer nicht. Es war... Ja, ich weiß nicht, also es war halt einfach wild und da kommen wir eben auch für mich wieder zu einer Personalie und ich habe den Gedanken auch gehabt, schön, dass du ihn auch aufgegriffen hattest vorhin, wo ich eben dachte, Mensch, dann riskier doch auch mal vielleicht hinten ein kleines bisschen, indem du auch mal wechselst. Wie gesagt, ein Simon Ernst zum Beispiel und wenn du ihn halt nur für die Defensive bringst, okay, aber das wäre zum Beispiel eine Option gewesen, die ich gerne gesehen hätte, weil irgendwann war halt offensichtlich auch klar, okay, der Mittelblock, der, und das ist jedem zugestanden, aber der ist heute eben nicht so sattelfest wie noch am Freitag.
Genau, das ist es nicht. Und klar, wenn wir drüber reden, wir wissen ja alle, dass Philipp Weber und Kai Heffner, das sind nicht die überragenden Defensivspezialisten. Deswegen hat man ja auch nur einen Rechtsaußen mitgenommen, der dann Christoph Steiner dann zusammen mit ihm in der Kooperation dann halb geht dann im Angriff auf Außen. Das funktioniert ja auch. Das ist noch eine gute Idee. Da ist auch schlüssig mit dahinter, ob jetzt das natürlich immer so alles so gut ist, klar, aber es ist zumindest dahinter. Aber es ist halt schwierig, wenn du immer diese langen Wechsel hast. Wenn ich jetzt mal vergleiche, jetzt das Spiel Katar gegen
Ne, das Spiel gegen Katar und jetzt gegen Serbien. So, Katar hatte durchschnittlich 39,2 Sekunden den Ballbesitz. Also, das heißt schon mal 6 Sekunden länger, wo du halt natürlich dann natürlich auch in der 6-Sekunden-Zeit kannst du den Ab ein bisschen besser hinstellen, da kannst du ein bisschen mehr mitarbeiten, bringst auch mal den Gegner mal zum Nachdenken, der muss auch mal wirklich dann hart dafür arbeiten. Aber genau dieses Gefühl habe ich halt ja nicht so bei der deutschen Mannschaft so einfach wahrgenommen. Und natürlich, klar, wenn du dann halt ein solches Spiel halt hast, wie ein Weber und so weiter, ich finde zum Beispiel in Paul Drucks, den kannst du halt, der weißt du, den kannst du auf halb hinstellen und der verteilt das auch sehr, sehr gut. Und der macht auch offensiv, ist er genauso gut. Und ich meine, wenn er nur 6, knapp 7 Minuten spielt, dann ja, ist es halt auch zu wenig eigentlich für die Klasse, die ein Paul Drucks ja hat, der ja auch im Verein eine wichtige Rolle einnimmt, der auch dort vorweg geht und so. Also ich finde, wenn man dann auch überlegt, okay, wir machen dann vielleicht kurze Wechsel mit einem Weber oder auch vielleicht mit dem Häfner dann auf der entsprechenden Seitenwechsel, dann nimm doch einen Ernst oder dann nimm wirklich jemanden wie ja, wie einen Drucks, damit du einfach dann nur einen Wechsel hast und nicht zwei, weil wenn du zwei Wechsel hast, dann hast du halt immer dieses Problem, dass einer von weit rüberkommen muss und dann spielen das, ich könnte die so schnell ausspielen. Ich meine, wir haben es gesehen, gerade der serbische Mittelmann, Lazar Kukic, was der gespielt hat, überragend, 7 Buden gemacht bei 8 Versuchen, ganz, ganz wichtige Rolle eingenommen, immer auch wieder den Kreis gesucht und das hat sehr, sehr einwandsvoll funktioniert, weil die deutsche Abwehr musste sich erstmal finden und im Zeitraum des Findens, ja, war schon irgendwie jemand frei oder war irgendwo eine Lücke da und dann war schon das Tor erzielt.
Ja, und das ist eine Sache, glaube ich, die, da bin ich mir halt sicher, die wird natürlich jetzt auch großartig besprochen werden. Das haben wir auch gehört, dass Gislason überhaupt nicht zufrieden war eigentlich mit der defensiven Leistung. Das wird jetzt, klopf auf alles Holz, was ich gerade finde, natürlich gegen Algerien im normalsten aller Normalfälle kein Problem darstellen. Und dass du eben vielleicht auch jetzt eben das Spiel mal nutzt, auch wenn Algerien sicher nicht der Gradmesser ist in der eigenen Offensive, um jetzt da irgendwo großartig extreme Schlüsse ziehen zu können. Ah, so spielen wir gegen Norwegen auch in der Defensive. Aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass Gislason auch weiß, dass er die Chance vielleicht mal nutzen muss jetzt, um ein bisschen was zu probieren und einfach zu schauen, okay, wie gesagt, ne, welchen Wechsel bringe ich jetzt? Bringe ich beide, bringe ich einen sozusagen Wechsel immer mit in die Defensive rein? Weil wir kommen ja gleich auch noch zu den anderen WM-Spielen. Jetzt natürlich in der Hauptrunde auch dann Gegner kommen, die noch mal einen Zacken schärfer sind, mindestens mal einen Gegner, der noch mal eine ganze Ecke schärfer ist, auch mit einer ganz anderen Individualqualität, mit Sanner Sargosen, mit den Norwegern. Die brauchen nicht mal Lücken, sage ich mal, ne? In ihren eigenen Angriffsaktionen, um durchzukommen. Und wenn du denen dann auch Lücken lieferst, dann kann das schon wehtun gegen Norwegen dann in der Hauptrunde.
Ja, definitiv. Ich würde das einmal, unseren Deutschlandteil mit einem Zitat jetzt von Philipp Weber schließen wollen. Den hören wir jetzt gleich nochmal im Interview mit Rolf Benner oder im Interview mit ganz vielen Journalisten, wo Rolf Gnadi mit dabei gewesen ist.
Vielleicht noch ein Wort, weil ich glaube, das hat er sich auch verdient. Ich habe es vorhin ein bisschen angeteasert. Andreas Wolf, keinen guten Tag gehabt. Allgemein die deutschen Torhüter jetzt nicht Weltklasse und Niveau unterwegs gewesen an dem Tag. 32% am Ende dann für den anderen, für Joel Bierlehm. Der, ich habe mich ja hier schon mal als Fan geoutet, hat super Spaß gemacht. Also auch da muss ich sagen, er kommt eben rein und weiß auch, ne, also ich muss auch jetzt liefern, weil der Kollege Wolf keinen guten Tag hat. Ist ja auch dann nochmal eine andere Form von Druck. Es ist immer einfacher zu wissen, okay, ich komme jetzt mal rein, vielleicht, weil Wolf eine Pause möchte oder whatever, aber der hat eigentlich so einen guten Tag, der ist im Flow. Aber nee, du weißt, okay, ich komme rein, weil der etablierte Torhüter, die Nummer 1, hat eben keinen guten Tag. Das heißt, alle verlangen von mir natürlich jetzt auch, dass ich entsprechend bitte liefere und Bierlehm hat geliefert.
Ja, definitiv. Und das wollen wir auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass man diesen Sieg sich sichern konnte, weil auch gerade in der Schlussphase viele Freie weggenommen, auch in Unterzahl wurde, diesen Freien wegnehmen. Also da hat er eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt, nachdem er auch so ein bisschen Nervosität hatte. Ist ja auch alles in Ordnung. Erstes große Turnier, wo er mit dabei ist, da ist er auch erstmal ein bisschen nervös mit dabei. Also aber das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, toll gelöst. Und der ganz wichtige Faktor gewesen, dass er am Ende diesen knappen 34-33 Sieg gegeben hat gegen Serbien. Und jetzt, wie gesagt, zum Abschluss einmal ein Statement oder nochmal ein Zitat von Philipp Weber aus der Mixzone, wo Rolf Gnadi natürlich auch sein Mikrofon reingehalten hat. Und dann reden wir gleich natürlich noch ein bisschen mehr über die anderen Spiele, deswegen beim Turnier bei Anwurf, eurem Handball-Talk.
Da geht vieles durch den Kopf, extrem viele Glücksgefühle, Erleichterung. Es ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man sieht, wie sich jeder Einzelne, nicht nur wir Spieler, auch alle auf der Tribüne extrem freuen. Und da ist jetzt in der kürzesten Zeit von dem Turnier, glaube ich, extrem viel zusammengewachsen. Und jetzt müssen wir einfach den Sack zumachen gegen Algerien und uns nochmal ein bisschen steigern, um dann wirklich mit den 4 Punkten weiterzugehen.
Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich noch ein bisschen weiter auf weitere Ergebnisse drauf schauen, uns mit beschäftigen und natürlich den Blick werfen auf die deutsche Parallelgruppe, die wir dann in der Hauptrunde treffen werden. Gruppe F mit Norwegen, Niederlande, Argentinien und Nordmazedonien. Und ja, was soll man sagen? Bisher ist es ja die Gruppe von Norwegen und Niederlande. Norwegen gewinnt, klar, doch das zweite Spiel mit 32-21 gegen Argentinien, während die Niederlande mit 34-24 gegen Nordmazedonien gewinnen. Also Patrick, die beiden, die Maschine wirklich durch und das wird mit Sicherheit dann jetzt am Dienstag ein spannendes Duell zwischen den beiden, wer am Ende den Gruppensieg sich holt.
Ja, da freue ich mich fast schon extrem drauf, muss ich sagen. Das ist fast schon mein Dienstags-Highlight, bin ich ganz ehrlich, weil in allgemein der Gruppe geht es halt noch um so viel. Es geht um den Gruppensieg. Ne? Es geht dann wirklich um die vielleicht entscheidenden Punkte auch, die du halt mitnehmen kannst in die Hauptrunde. Dazu ja auch für die Deutschen nicht ganz irrelevant, ob du eben jetzt dich auf Argentinien oder Nordmazedonien vorbereiten darfst dann in der Hauptrunde dann. Die spielen ja auch noch gegeneinander und spielen quasi diesen letzten dritten Platz aus, sind ja auch vom Torverhältnis sehr ähnlich, also da kann alles noch in irgendeine Richtung kippen. Und natürlich auch punktgleich, klar. Ich möchte da vor allem fast schon die Niederländer ein bisschen hervorheben, die wirklich ein brettstarkes Turnier spielen bisher, in beiden Spielen. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, Nordmazedonien und Argentinien auf der anderen Seite, aber das habe ich auch schon mit Robin besprochen. Wir sind inzwischen eben auch weit davon entfernt oder viel weiter entfernt davon als noch vor einigen Jahren, dass du halt bei einer WM, sag ich mal, auch Klassenfahrttruppen dabei hast. So, das sind alles inzwischen super ausgebildete Jungs, die da auf der Platte stehen, die da auch in vielerlei Fällen in jedem Land irgendjemanden haben, in den meisten Fällen, der irgendwo im europäischen Top-Handball sein Geld verdient. Die können alle Handball spielen und deswegen, also die Niederländer, muss ich sagen, die gefallen mir extrem gut. Die machen richtig Bock. Norwegen, klar, das läuft. Wobei es auch nicht so, noch nicht alles so ist, sage ich mal, wie man sich das vorstellt. Zum Beispiel auch torhüterlich habe ich ja ein Auge drauf, wegen Severas auch, als Leipziger. Da ist auch noch Bedarf nach oben. Aber, und das finde ich das Schöne, bei allen Teams. Also ich habe noch keine Mannschaft gesehen, wo ich bisher gedacht habe, Heureka, an denen geht gar kein Weg vorbei. Aber in der Gruppe ist es für mich die Niederlande, muss ich sagen, die irgendwie am meisten Spaß macht. Wie siehst du es?
Ja, die Niederlande machen auf jeden Fall viel, viel Spaß und halten natürlich auch so ein bisschen die Versprechung, die man in sie gesetzt hatte. Ne? Also man hat ja auch schon gesagt, okay, die Niederländer ist eine Mannschaft, die den nächsten Schritt macht. Luc Steins auf Mitte, Kai Smits auf halb rechts. Also die Jungs, die machen da ordentlich daran, das muss man ganz, ganz klar sagen. Auch Danny Byens, also 7 Tore, 7 Assists jetzt gegen Nordmazedonien. Ganz, ganz wichtige Rolle, die er auch dort einnimmt. Also das macht bisher sehr, sehr viel Spaß und auch Bart Ravensbergen, ne, gutes Spiel gehabt, 12 Paraden, 36% Quote gegen Nordmazedonien und das brauchst du auch als Niederlande. Natürlich, du hast einen starken Rückraum auf jeden Fall, damit kannst du auch in einer gewissen Rolle auch weit kommen, aber du brauchst halt auch eine Jungs darum rum, die halt gute Leistungen zeigen müssen, die halt top mit dabei sein müssen. Das kriegen sie bisher sehr, sehr gut hin, haben es wieder gut geschafft und ja, haben sie jetzt auch dieses Spiel dann auch verdient gegen die Norweger und ich denke, für mich auch aktuell ist das wirklich so ein 50-50-Spiel, das in beide Richtungen gehen kann. Vielleicht, klar, natürlich die Norweger bisschen favorisiert aufgrund des Kaders, vielleicht aufgrund der Erfahrung, klar, weil sie einfach schon, ne, viel länger auf so einem Niveau spielen. Da sind viele Jungs, die in den Top-Mannschaften mit der Sperr spielen in Europa. Aber trotzdem, also die müsste ich gar nicht verstecken und das wird mit Sicherheit ein ganz, ganz heißer Tanz in der Gruppe werden. Ich bin aber andererseits natürlich auch sehr gespannt, wer dann diesen dritten Platz sich holt, denn sowohl Argentinien als auch Nordmazedonien sind für mich bisher, ja, konnten überhaupt nicht mit klar. Also da denke ich, wird es die deutsche Mannschaft, egal gegen wen es gehen wird, das wird der einfache Gegner in der Gruppe werden, weil beide bisher wirklich, ja, klar distanziert werden von ihren jeweiligen Gegnern und da hat man zumindest eine einfache Aufgabe. Dann natürlich dann Norwegen, Niederlande, das werden dann wirklich dicke Bretter, die man dort dann durchbohren muss. Ich glaube, das wird da ganz, ganz offensichtlich. Lass uns dann noch ein bisschen weiterschauen und uns auch so ein bisschen mit so ein paar Cinderella-Stories beschäftigen. Wir hatten es ja schon, die USA mit ihrem ersten Sieg bei den Europameister oder bei der Weltmeisterschaft. Jetzt zwar klar verloren gegen Kroatien mit 40-22 nicht ganz anknüpfen können, aber natürlich trotzdem, die Geschichte geht so ein bisschen weiter. Man hat da ja wieder eine ganz ordentliche Leistung gezeigt, aber man hat einfach gesehen, Kroatien ist einfach dann doch viel zu gut.
Ja, also musste Kroatien, ne?
Klar,
also,
natürlich.
Die hatten natürlich auch jetzt überhaupt nichts abzuschenken und überhaupt nicht irgendwie die Möglichkeit, aufgrund der bisherigen eigenen Leistung zu sagen, okay, die US-Amerikaner, denen gönnen wir mal vielleicht ein Spiel mit nur -7, -8 oder so. Nee, also die mussten ja auch. Das war das eine. Auf der anderen Seite, das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen, das finde ich aber total, du hast es gesagt, Cinderella-Story, ich finde es total schön.
Der Player of the Match in dieser Partie wurde ein US-Amerikaner mit Gary Hines. Und der ist den Deutschen vor allem bekannt, oder einigen vielleicht, weil er bei Ninja Warrior mal dabei war, in dieser TV-Show. Dass der Handball spielt, das macht er nur so nebenbei, weil der halt einfach, der spielt bei der SG Langfeld in der vierten Liga in Deutschland. So, und wenn wir uns das mal vor Auge führen, okay, der spielt ein Viertligist, wird Player of the Match in einer WM, dann kann man ungefähr sich auch vorstellen, wo eben der Handball auch aktuell ist, in den USA. Ich war sowieso überrascht, als ich die gesehen hatte, weil ich letztens erst mit einem Kollegen, der hat eine College-Sport-Agency gesprochen habe, ob es überhaupt Handball gibt in den Vereinigten Staaten. Also man weiß von dessen Existenz, aber dass es da auch wirklich Handballer gibt, das ist noch absolut in den Kinderschuhen. Deswegen finde ich es umso cooler, irgendwie zu sagen, ey, komm, der wird für uns mal Player of the Match und wir geben dem mal ein bisschen auch, ne, Credit sozusagen als Viertligaspieler. Deswegen das Spiel, ja, für Kroatien ein absoluter Pflichterfolg, auch in der Höhe sicherlich völlig in Ordnung. Aber irgendwie, das ist einfach eine schöne Geschichte, so wie du es halt beschreibst, und es ist eine Cinderella-Story, und das gehört für mich auch zu einer WM dazu. Und auch solche Mannschaften, wo du vielleicht weißt, ja, okay, President's Cup, klar, wahrscheinlich, dachte man zumindest davor. Aber dann ist es doch irgendwie was so ein Turnier, sage ich ihm erstmal so richtig, diese schöne runde Form gibt, finde ich.
Genau, ich meine, zumal sie auch schon öfter bei gewesen sind, bei Weltmeisterschaften, aber bisher noch nie gewonnen hatten. Also wenn ich auch nicht vergesse, ich glaube, es waren 6 Ausgaben vorher, wo sie jeweils mit dabei gewesen sind und wo sie halt dann halt keinen einzigen Sieg sich geholt haben, beziehungsweise waren auch dann für Ägypten-Netz vor 2 Jahren qualifiziert, konnten aber aufgrund von Corona dann nicht teilnehmen. Und deswegen war es natürlich für sie sehr schön, dass sie hier da den ersten Sieg jetzt geholt haben. Und klar, natürlich jetzt gegen Kroatien keine Chance gehabt, aber natürlich trotzdem Gary Hines eine schöne Geschichte. War ja auch schon bei Take Me Out, glaube ich, sogar mit dabei.
Den haben wir schon überall durchgeschoben, ja.
War sogar schon bei der amerikanischen Ausgabe von Ninja Warrior mit dabei. Also wirklich, tolle Geschichte da drumherum. Und der US-amerikanische Handball sowieso natürlich noch. Also ich noch.
Das würde jetzt nicht weniger werden wahrscheinlich. Das Telefon wird brennen bei ihm jetzt sicherlich.
Ja, wahrscheinlich. Ich meine, ich kenne es ja auch noch. Ich habe ja auch mal ein bisschen während meines Auslandssemesters oder vorher schon ein bisschen Kanada spielen dürfen während meiner Zeit dort. Und das ist wirklich, ja, da gibt es ein paar Turnierchen und das ist es dann auch so ein bisschen. So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Und da werden halt gerade dann Spieler oder Jungs, die aus Europa kommen und ein bisschen Handball dort gespielt haben, sind dort ja, werden dann relativ schnell zu Stars, sage ich es mal so, auch wenn sie halt vielleicht jetzt in Europas nicht sind, aber natürlich einfach, weil sie einfach ein bisschen mehr Erfahrung haben als die Jungs dort vor Ort, die einfach natürlich nicht diese Ausbildung haben, weil natürlich in US-Sport einfach, ja, da gibt es viele, viele andere Sportler, die deutlich davor kommen. Deswegen trotzdem natürlich eine coole Geschichte, dass sie dort jetzt mithalten können, auch wenn jetzt natürlich klar diese deutsche Niederlage es gegeben hat. Dann lass uns mal auf ein weiteres Cinderella-Story zu sprechen kommen, schwieriges Wort.
Ist mir am Morgen, Sebastian, ist alles gut.
Ja, alles gut. Belgien. Belgien hat ihren ersten Sieg eingeholt bei ihrer ersten WM-Teilnahme, gewinnt mit 31-29 gegen Tunesien und damit ist Tunesien quasi so gut wie raus aus diesem Turnier, müssten jetzt gegen Dänemark gewinnen, was ich aktuell aufgrund der Form von Dänemark überhaupt nicht kommen sehe, und das muss man sagen, Tunesien ist diese große Enttäuschung bisher, denn dass du mit 31-29 gegen Belgien verlierst, nach dem 27-27 gegen Bahrain, also das ist überhaupt nicht das, was sich Tunesien erhofft hat.
Nee, gar nicht. Also, weil die Entwicklung ja eigentlich auch in die andere Richtung ging. Du hast natürlich in Afrika dieses eine dominante Team mit den Ägyptern natürlich, was immer so vielleicht der Gradmesser ist, das ist schon klar. Aber danach, da ist eben nicht mehr viel Abstand, sag ich mal, bis zu den Nächsten. Und da steht eben Tunesien so. Deswegen, das Ding ist halt, dass du ja eigentlich, also du hattest eigentlich die perfekte Voraussetzung, auch rein von der Gruppenkonstellation. Du hast angefangen gegen Bahrain, die du bei allem Respekt und ohne das despektierlich natürlich zu meinen, einfach komplett wegbügeln musst, theoretisch, solltest, mit dem eigenen Anspruch. Und dann hast du den nächst stärkeren Gegner vielleicht, eventuell, wobei vielleicht vorher auch so, weißt du nicht, vielleicht, okay, mal schauen überhaupt, wie gut ist Belgien, wie gut ist Bahrain. Du kommst eigentlich mit den zwei Gegnern rein in dieses Turnier, wo du weißt, du kannst dir eine hervorragende und entspannte Position erarbeiten, weil du diesen Kracher erst zum Schluss bekommst. So. Und jetzt so sich hinspielen zu müssen, dass du gegen Dänemark jetzt punkten musst, und ist komplett abstrus, weil du natürlich auch aus Dänemark null Grund hast, irgendwie, sag ich mal, nachzulassen. Weil du ja die Punkte auch mitnehmen möchtest gegen Tunesien. Weil Stand jetzt gehst du eben davon aus, vielleicht aus dänischer Sicht, Belgien wird das gegen Bahrain wuppen. Das bedeutet, Bahrain bleibt auf Platz 4. Das heißt, dein Spiel als, aus Dänemarks Sicht gegen Tunesien ist wichtig, weil du diese Punkte, die du dann holen kannst, mit in die Hauptrunde reinnimmst. Und sich aus tunesischer Sicht so reinzumanövrieren in die Situation, aber verdient, weil die Leistung war einfach in beiden Spielen dünn.
Ja, einfach nicht gut genug, um zu solchen Spielen zu gewinnen. Das ist es. Also ich glaube, ein Spieler muss ja, ne, da geht es dann natürlich auch um Benedität, muss konzentriert sein und so weiter, da zählt jeder Fehler und da haben sie halt einfach diese zwei, drei Fehler einfach zu viel gemacht und dann stehst du dann halt jetzt da und klar, natürlich, du hast dann mit Sicherheit dann negativ davon profitiert, dass Mo Damulen mit der Verletzung reingegangen ist, nur 14 Minuten 45 spielen konnte, natürlich nicht in diesem Niveau, was normalerweise gewohnt ist, trotzdem 3 Tore, 3 Assists in dieser Spielzeit gemacht, also ganz, ganz wichtige Rolle, die er dort einnimmt, aber ja, es ist einfach zu wenig, um dann eine Mannschaft wie Belgien zu schlagen, die, wie gesagt, das gut gemacht haben. Die Jungs haben sich reingefightet. Aber Kerimi, bester Spieler mit 6 Toren bei 9 Versuchen. Auch Rafael Kottas mit 5 von 5, ganz, ganz wichtige Rolle eingenommen von außen. Also, ja, das hat gut funktioniert, aber man muss halt auch sagen, es kann halt nicht sein, dass Tunesien sich dahin spielen lässt. Also jetzt, sowohl auch beim letzten Weltmeisterschaft waren es schon, wo sie auch nicht wirklich mithalten konnten, jetzt wieder. Also der tunesische Handball muss sich dringend was einfallen lassen. Das kann nicht sein, dass ein Spieler, der den ganzen Arsch rettet mit Mo Damul und der Rest halt so ein bisschen zuguckt. Denn ich meine, eigentlich die Wurfquote ist in Ordnung, 64%, ne, Torhüterleistung mit Yassine Belkaid. 30% ist auch in Ordnung, aber 13 Turnover, da musst du halt schon wirklich einfach cleverer agieren, besser sein und dann kannst du so ein Spiel halt auch gewinnen. Jetzt hast du es halt verloren und musst halt hoffen, dass du halt gegen Dänemark gewinnst und die Dänen werden sich denken, nee, liebe Leute, das wird heute nicht passieren. Also von daher, ja, das kann es dann gewesen sein für Tunesien. Wir wollen natürlich den Blick auch ein bisschen weiter dann auf andere Spiele noch werfen. Nach wem wir auf jeden Fall erwähnen haben wollen, dass Dänemark klar gewonnen hat gegen Bahrain mit 36-21. Und ich meine, da sehen wir ja schon, wie groß der Unterschied zwischen Dänemark und der Rest der Gruppe ist. Also das wird mit Sicherheit dann noch keine einfache Aufgabe natürlich so für Tunesien, wenn sie ihre Top-Leistung zeigen wollen. Also schon sehr, sehr gespannt und wollen dann natürlich auch den Blick werfen auf die andere Partie noch vom Sonntag, und zwar Ägypten gegen Marokko. Ja, 29-19. Patrick, sie werden ihren Ansprüchen gerecht, hier dieser Underdog zu sein, die Ägypter.
Ja, diese kleine Mitfavorit. Wir haben ja bei uns auf unserer Instagram-Seite, die ihr auch gerne mal abchecken könnt, ja sogar auch ein bisschen provokant, stichelnd das so formuliert. Ne? Es ist vielleicht schon zu einem Mitfavorit aufgestiegen. Also die Entwicklung der letzten Jahre geht eigentlich mit Ups und Downs kontinuierlich nach oben. Und ich bin stark. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich stark, die Ägypter. Natürlich kannst du jetzt sagen, Marokko ist vielleicht eben auch nicht der Gradmesser, um den es halt wirklich geht. Und die Gruppe ist auch relativ vielleicht dankbar, wenn man ehrlich ist. Insgesamt mit Kroatien, den USA und Marokko sicherlich. Dann bin ich schon mal gespannt auch auf die Hauptrunde dann, wie das dann alles sich auch ein bisschen dann mit härteren Gegnern zeigt. Aber die Ägypter, die wurden ja vorher so einsortiert, ne, so in diese Geheimfavoriten-Rolle da reingedoktert. Ich sehe sie, sage ich mal, auch eher tendenziell ein bisschen weiter oben. Also ein bisschen weiter oben in der Kategorie geheim. Also mit der Schwelle zu nicht mehr so geheim.
Ich wollte es auch gerade, so ganz so geheim sind sie definitiv nicht mehr, wenn du so klar und deutlich gewinnst. Übrigens, was ich gerade sehr, sehr spannend festgestellt habe, dass es eigentlich auf 29-19 das Ergebnis ist, aber die offizielle Statistik weist 30-19 aus. Also die Statistiken, sie sind weiterhin ein kleines Problem. Also wenn ich in dem Match Report reingehe, sie ist 30-19. Da ist kurz die Frage, wie es denn jetzt genau ausgegangen ist, aber ich glaube 29-19 ist, glaube ich, das Ergebnis, was ich am ehesten überall finde. Aber sehr, sehr kurios auf jeden Fall wieder, dass man sich dort nicht einigen kann. Und lasst uns zu einem anderen Underdog kommen, der vor dem Turnier so ausgemacht wurde. Island. Ich hatte schon ein bisschen nach den beiden Spielen gegen Deutschland das Gefühl, okay, das wird für die Isländer schwierig. Und ja, was soll man sagen? Sie verlieren gegen Ungarn 30-28, nachdem sie zur Halbzeit mit 17-12 geführt haben und dann in der zweiten Halbzeit komplett einbrechen, beziehungsweise Roland Mickler ihnen ja den Sieg verdirbt mit einer starken Quote von 30%.
Ja, aber das ist dann vielleicht genau der Unterschied noch, wo ich, sage ich mal, auch vielleicht dann, ne, wo wir auch ja vorhin die deutsche Mannschaft so einkategorisiert haben, diese Kaltschnäuzigkeit und diese Abgeklärtheit, das eben auch komplett durchzuspielen, über 60 Minuten, die halt eine Mannschaft braucht, die ernsthaft irgendwie in Erwägung gezogen werden möchte, um halt wirklich ganz, ganz oben angreifen zu können. Und das hat gefehlt. Also die erste Halbzeit war so, dass ich gedacht habe, okay, absolut ernst zu nehmen, gar nicht die Frage. Wie gesagt, wir haben es schon mal anklingen lassen vor einigen Minuten, dass auch das Portugal-Spiel jetzt nicht komplett klar hergespielt worden ist, eine ganze Stunde lang. Schwierig, ich weiß nicht. Also das ist halt, es war halt ein Kompletteinbruch, wie du es halt sagst. So. Das ist, im Normalfall darf dir das nicht passieren, dass du gegen Ungarn 5 Tore verspielst. Da waren individuelle Fehler mit dabei, da waren mannschaftstaktische Sachen mit dabei, wo die Abstimmung nicht gepasst hat. Unkonzentriertheiten, die ich mir auch nicht erklären kann, einfache Ballverluste oder so, wo ich mir halt denke, okay.
Ja, definitiv. Also, da möchte ich auch gar nicht widersprechen. Die haben es einfach drauf, definitiv. Aber das ist dann wirklich, wenn wir uns halt angucken, Gisli Kristjansson ist noch so gar nicht ein Faktor bisher, wenn wir uns das anschauen. Na, jetzt auch gegen Island nur 1 von 3, 2 Assists, nur überhaupt sowieso nur 20 Minuten gespielt. Also bisher ist er überhaupt noch nicht so ganz drin. Und es ist wirklich so, du hast halt die Last auf so ein paar Schultern. Das ist Aaron Palmason auf Rückraum links. Du hast Rückraum rechts, hast du Umeå Magnusson. Ja, und dann hast du noch die beiden außen, vielleicht die so ein bisschen einbindest, Bjarkim Ellison links, dann Sigvaldi Gudjonsson rechts. Ja, und dann ist hoffen, dass der Hitter irgendwie jemanden guten Tag erwischt. Und das hat mich auch schon gesehen, dass die Kreiselwas-Spiel nicht so ganz funktioniert hat, auch dass so diese ganze Breite dieses Spiels noch ein bisschen besser ausgenutzt werden muss. Und das ist wirklich jetzt eine Aufgabe, die doch Gudmundsson hat, der Nationaltrainer der Isländer. Weil, wie gesagt, man hat große Erwartungen in Island, man möchte gerne mal eine Medaille holen, und jetzt hast du natürlich vor dem letzten Gruppenspiel, was sie jetzt gegen Südkorea haben, ist schon sicher, wenn du in die Hauptrunde gehst, dann gehst du mit 2-2 Punkten da rein, hast zwar das leicht bessere Torverhältnis, weil du dann mit 4 Toren 2 gegen Portugal gewonnen hast, aber natürlich musst du dann auch erstmal dann dich da rausspielen. Du hast Schweden als starken Gegner auf der anderen Seite, das wird auch keine einfache Aufgabe, also da müssen sie jetzt gucken, dass sie da irgendwie noch ins Viertelfinale reinkommen, weil das könnte jetzt schon sehr, sehr schwierig werden, aber klar, Südkorea sollten sie schlagen, trotzdem, man hinkt so ein bisschen hinterher in Island, ich glaube, das kann man ganz, ganz gut zusammenfassen, dass man dort nicht so ganz diese Erwartungen aktuell, die man sich selbst ein bisschen hat, so erfüllen kann. Ansonsten, viele große Überraschungen gab es, ansonsten darüber hinaus nicht so viele. Wenn wir uns das anschauen, was mich sehr, sehr, sehr überrascht eigentlich, dass Iran so gut mithalten kann, nachdem sie ja gewonnen haben gegen Chile, nur mit 3 Toren gegen Montenegro verloren, also auch einer der positiven Überraschungen bisher. Und das werden mit Sicherheit jetzt noch ein spannender Rückrunden und der letzte Spieltag in der Vorrunde, bevor es dann in die Hauptrunde reingeht. Und wir wollen jetzt eine kurze Pause machen und dann noch ein bisschen weitere Themen besprechen. Dann gibt es noch genug weiteres Wettskandal im Handball und natürlich den Blick auch auf den Frauenhandball, denn dort gab es natürlich am Wochenende auch zahlreiche Partien. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handball Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich noch ein bisschen weiterreden in einer wirklich sehr langen Sendung, die es heute werden wird, das kann ich jetzt schon mal verraten. Und zwar müssen wir über das reden, was der dänische TV-Sender TV2 herausgefunden hat. Und zwar haben sie einen geheimen Bericht vom Analyseunternehmen Sportradar, der sich mit dem Thema Wettscan oder Wetten am Sport so ein bisschen beschäftigt. Und da geht es darum, dass es wohl mehrere Hinweise gibt, dass 8 Gespanne die Spiele bewusst verschoben haben, dass es dort wohl Hinweise gibt, dass dort auf die Partien, wo die aktiv gewesen sind, entsprechend besondere Einsätze gewesen hat, besonders hohe Einsätze. Und das ist schon ein bisschen was zurück. So 2016, 2017 gab es teilweise schon diese Berichte und bisher ist nichts groß passiert. Konkret soll es dabei um 2 Gespanne gehen, die schon bekannt geworden ist. Zu den 6 Unbekannten bisher ist einmal das Gespann Matej Gubica und Boris Milosevic aus Kroatien und den Nordmazedoniern Georgi Naševski und Slave Nikolov, die natürlich pikanterweise, beziehungsweise die Kroaten haben pikanterweise das Deutschlandspiel gepfiffen gegen Katar. Natürlich die Montenegriner, ein sehr, sehr bekanntes Duo gewesen. Wenn wir uns das durchlesen, liest sich sehr, sehr interessant, was man da so liest und auch das Statement dann von der EAF dazu. Ja, man hat es weitergegeben, aber wirklich was passiert ist seitdem nichts. Man hat keine konkreten Hinweise in den Spielen gefunden, als man sie sich angeschaut hat. Trotzdem natürlich, nachdem wir es auch schon im letzten Jahr hatten, ist dieses Thema Matchfixing oder beziehungsweise Verschieben von Spielen ein großes Thema, wo die Verbände aktiv werden, auch wenn sie das so ein bisschen von sich schieben wollen, dass dort nichts Schlimmes passiert.
Ja gut, das ist ja klar, also das ist ja keine große Überraschung, also dass natürlich die Verbände sagen oder wer auch immer, man hat ja auch schon die 2 Schiedsrichter-Duos befragt sozusagen, natürlich, weil es auch da vor Ort eine Rolle spielt, gerade bei der aktuellen WM, weil die eben am Start sind einfach. die sich da natürlich auch sehr ausweichend geäußert haben. Das ist auch völlig in Ordnung so. Natürlich gilt per se immer erstmal die Unschuldsvermutung. Es ist halt, wie es auch der Bericht schreibt oder auch der Artikel, den habe ich auch gerade hier vor mir, einerseits natürlich so, dass es halt auffällig ist, dass es Sportradar eben auch auffällt, was auch Brikant zum Beispiel ist. Es geht um 26 Partien, wo auch deutsche Mannschaften mit beteiligt sind. Es geht auch um Champions-League-Spiele, unter anderem von Flensburg und von Kiel, auch von anderen großen Vereinen wie Kielce und Vesprem aus Ungarn. Es gibt eben keine ganz klaren roten Flaggen, so wie es auch der Artikel schreibt, dass jetzt XYZ passiert ist und daraufhin. Auf der anderen Seite steht aber auch drin, dass eben auch Sportradar diese Spiele nochmal sozusagen untersuchen lassen hat und dann eben festgestellt worden ist, dass in den meisten dieser 26 Spiele die, sage ich mal, Entscheidungen, die vielleicht 50-50 ausfallen oder was auch immer, alle so ausfallen oder die meisten da so ausfallen, dass es eben genauso auf die damals formulierten Wetten gepasst hat von bestimmten Wettanbietern. So, letztendlich. So, natürlich kann das alles Zufall sein, wie gesagt, gar nicht die Frage. Es ist halt nichts Neues. Und es ist halt auch eine Sache, also mich wundert das nicht. Mich ärgert das natürlich, aber mich wundert das nicht. Du hast zum Beispiel auch jetzt natürlich die mazedonische Paarung, das Duo, wo es ja sogar in Richtung weitergeht, wo ja auch Berichte vorliegen, die angeblich oder belegen sollen, beziehungsweise die erstmal den Vorwurf in den Raum stellen, dass eben der eine von den beiden mazedonischen Referees auch Kontakte hat bereits, die nachweisbar sind zur Wettmafia, zur organisierten Kriminalität und da quasi auch mit drin steckt. Wie gesagt, das sind alles erstmal nur Berichte und Vorwürfe, noch nichts belegt oder irgendwie in der Richtung. Ich finde es halt schade, dass ich an dem Punkt bin, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ja, mich wundert es jetzt nicht. Also das ist schlimm, aber es ist mich wundert es halt, also weiß nicht, wie du bist ja auch schon länger drin im ganzen Handballkosmos. Ich weiß, dass es ja auch schon im Handball immer viele Diskussionen gab die letzten Jahre. Wie groß ist denn das Thema Wettmafia allgemein im Handball, Sebastian?
Ja, sagen wir mal so, es ist bisher noch kein großes Thema, weil auch der Sport natürlich jetzt vielleicht auch insgesamt jetzt mal außerhalb von Deutschland vielleicht auch nicht immer diese Relevanz besitzt, wie jetzt vielleicht der Fußball insgesamt über ganz Europa, in der ganzen Welt natürlich klar, da ist dann natürlich ein großer Unterschied. Da wird natürlich dann in Asien wie bescheuert natürlich drauf gesetzt, aber ich meine, wenn es 7 Wettanbieter gibt, die auf Sportradar zugehen und sagen, hey Leute, schaut euch das mal an, hier gibt es überraschend viele Wetten auf diese bestimmte Ergebnis, zum Beispiel zum Unentschieden oder so zur Halbzeit, dann sollte man sich das irgendwie schon noch anschauen. Da bin man natürlich auch schon natürlich auch neugierig, okay, ne, was ist da Sache? Und ich finde auch klar, natürlich auch, man muss immer vorsichtig sein mit Vorverurteilung und so weiter, natürlich klar, aber was mich halt stört, ist, wenn du halt Verdachtsmomente halt hast von Sportradar, die das ja beruflich machen, die kümmern sich um nichts anderes, als das zu analysieren, Wettmarken und so weiter und so fort, und du kriegst als Verband die Info, okay, da könnte eventuell was sein, dann ist doch die erste Reaktion, die ich mir denke, okay, da muss ja irgendwie was sein, da muss ich mir mal angucken, und dann muss ich doch, um die Schiedsrichter zu schützen, für den Fall der Fälle, falls sie wirklich was sein sollte, muss ich sie doch rausnehmen und sagen, okay, gut, Leute, hier gibt's Vorwürfe, wir wollen das mal in Ruhe analysieren, und ne, wenn alles gut ist, dann sind sie wieder mit drin, dann ist alles in Ordnung und so weiter und so fort. Klar, die werden natürlich dann beschweren, ja, ein bisschen mehr Vertrauen in uns und so weiter, aber man hätte doch einfach sicherheitstechnisch oder einfach zur Sicherheit sagen können, okay, Leute, wir haben jetzt Vorwürfe, wir schauen uns das an, sobald das geklärt ist, dürft ihr wieder international pfeifen. Aber das gab's ja gar nicht, in irgendeiner Form gar nicht. Man hat sich einfach entschieden, okay, Leute, ja, ihr wart halt mit dabei, dürft mal da mitspielen, ne, alles gut, alles in Ordnung, wir haben hier nichts gefunden, fertig ist die Sache für uns erledigt. Also es ist ein bisschen sehr, sehr einfach, zumal es ja auch schon, wie gesagt, 2022, also vor einem Jahr auch schon diese Vorwürfe gegeben hat, damals aus schwedischer und schwedischen Zeitung, wo man auch darauf eingegangen ist, dass viele internationale Matches auch europäischer Ebene verschoben worden sind, und dann muss ich mich halt als Verband dann irgendwann auch ein Jahr später wieder die Frage stellen, warum tue ich nichts dagegen, warum reagiere ich nicht auf Vorwürfe und mache mal wirklich eine unabhängige Kommission und sage nicht als Verband, ach ja, da, ich habe nichts gefunden, ist alles gut.
Ja, das ist halt, also erstmal zum ersten Punkt zum Handball, na klar, ich meine natürlich für die Wettmafia vielleicht auch dann, sage ich mal, immer
dankbar. Gutes Fressen natürlich, klar.
Weil du eben natürlich eine Sportart einfach hast, wo du weißt, ey, da können wir relativ unbehelligt, wie gesagt, ist jetzt natürlich nur mal im Falle dessen und das stimmt oder was auch immer, ne, nur mal dahergesponnen. Aber ja, natürlich kannst du aus Wettmafia-Sicht natürlich, klar, Handball attraktiv, der Markt ist groß genug, dass es sich rechnen wird anscheinend oder was auch immer, keine Ahnung. aber eben noch so unbehelligt, dass eben auch die, merkt man ja daran zum Beispiel auch, ne, überlege dir, wir hätten den gleichen Fall halt im Fußball. Im Fußball, ja, dass wir darüber riesig reden, dass zwei Champions League-Spiele verpfiffen worden sind. Das wäre, wir würden uns wieder herrlicherweise ein Jahr mit nichts anderem beschäftigen, als wie scheiße ist die UEFA und wie nervt die und die FIFA und es ist alles, ach, und Wettmafia und wie schlimm. Und im Handball ist es halt, das ist eben das Ding, wir reden halt wirklich eben nicht wie, keine Ahnung, dass es da in irgendwelchen dubiosen Wettbüros in Asien darum geht, auf deutsche Viert-, Fünf-Liga-Spiele zu setzen, horrende Summen, sondern wir sprechen halt von der obersten Top-Class-Handball überhaupt. Und da bin ich auch komplett bei dir, dass dann der Verband sagen kann oder sich erlauben kann, überhaupt nicht viel zu sagen. Das nervt und mich nervt es und ich will mich nicht immer über Verbände auslassen, aber mich nervt das so extrem, dass das Gefühl entsteht, nicht nur beim Handball, eben beim Fußball auch klar, aber in so vielen Fällen, wenn solche Themen aufkommen, dass gerade große Verbände und gerade große Organisationen, die, sag ich mal, über Ländergrenzen hinweg die Sportart vertreten, dass ich immer das Gefühl habe, da hat nie einer Bock, sich mal zu äußern. Und das wird immer von A nach B geschoben und nee, für das Ressort ist aber der zuständig und der muss sich eigentlich dahingehend nur äußern und ich weiß davon gar nichts. Und wir haben jetzt in den letzten 8 Wochen, die ich hier am Start bin, schon so oft gesprochen über den EHF. Das nervt mich einfach, Sebastian. Es nervt mich, aber es ist halt, du musst darüber sprechen, klar.
Natürlich, du musst darüber sprechen und es ist wirklich so dieses Thema, du bin ich auch so bei, dass die internationalen Sportverbände sich das immer so einfach machen. Ja, wir sitzen uns einfach mal aus, in 3 Wochen redet sowieso keiner mehr drüber, so gefühlt. Ich meine, das ist ja auch, wir sehen es ja auch beim Frauenhandball mit dem Thema André Fuhr, ist ja genau dasselbe, da hat man auch das Gefühl, okay, gut, redet keiner mehr drüber, sind irgendwann raus. Und das ist einfach zu einfach gedacht, weil die Probleme des Sports schaffst du damit nicht weg. Und ich meine, klar, natürlich, damit verdienen Leute Geld und so weiter und so fort und der Sportmarkt und gerade Sportwettenmarkt in Deutschland ist ja auch ein schwieriger Markt, weil der natürlich schwer reguliert ist bisher, aber du musst da was tun, du kannst es halt nicht immer aussetzen, weil und das ist halt genau das, was mich halt auch bei der EHF so stört, jetzt auch mit dem Grenzfall und jetzt natürlich auch wieder hier, also das ist alles, man malt sich das so, wie man es gerne haben möchte und das ist mir dann einfach zu einfach und ich meine, da kann auch keine Karikative eingreifen, ich meine, vielleicht muss es von der vom IOC kommen, wovon ich aber nichts erwarte, dass da von jemand was kommen wird, weil natürlich auch der IOC, wir kennen es auch, nicht sonderlich bekannt dafür ist, Sachen schnell zu handeln, sondern auch eher auszusitzen. Also, ich reg mich drüber auf, aber es hilft wahrscheinlich einfach nichts, weil einfach nichts geändert wird. Ja, leider ist so. Gut, dann versuchen wir jetzt mal, Patrick, wenn du nichts mehr hast, den Dreh zu machen zum Frauenhandball und uns mit den sportlichen Verhältnissen wieder zu beschäftigen. Und zwar wollen wir den Blick werfen auf die deutschen Mannschaften im europäischen Wettbewerb. Und was soll man sagen? Die SG Bibi in Bietigheim, sie hat sich gefangen wieder international. Zwar hat es nicht ganz zum Sieg gereicht bei Vipers Christian Sand, aber 32-34 nur knapp verloren, haben zur Halbzeit sogar geführt gehabt in einem tollen Spiel. Das macht doch wieder Hoffnung, Patrick, dass sie es vielleicht wirklich noch schaffen können, in die nächste Runde einzuziehen.
Schon irgendwo. Also natürlich, du hast natürlich unterm Strich wieder ganz rational jetzt nichts auf der Habenseite. Erstmal rein, wie gesagt, rational. Auf der anderen Seite, ich denke schon, dass es eine Partie war, die gezeigt hat, dass du eben mithalten kannst. Du darfst halt nicht vergessen, natürlich, ne, es war auch der Titelverteidiger, die Titelverteidigerinnen. Klar, sieht es erstmal ein bisschen blöd aus, so, dass du halt jetzt das 6. Spiel im Prinzip oder jetzt 6-mal schon kein Sieg holen konntest in der Champions League. Es war das Spiel der Woche, ganz klar, so, wo auch vielleicht die wenigsten überhaupt gedacht hätten, dass du da mit so einer Leistung, sage ich mal, mit auf der Platte stehst, gegen den eben angesprochenen schon Titelverteidiger. Das macht Hoffnung, sicherlich. Also ich bin schon davon überzeugt, dass es noch in eine gute Richtung gehen kann, weil eben auch die Bundesliga dahingehend wieder relativ gut läuft und relativ im normalen Modus läuft, wie man das eben auf Bietigheimer Seite auch gewohnt ist und sich auch vorstellt. Heißt, da bin ich mir sehr sicher, dass man das jetzt nicht natürlich so nebenbei mitlaufen lässt, das Ganze, aber ich glaube schon, dass man da auch vielleicht intern sagen kann, wir legen wieder ein bisschen mehr Fokus auch eben auf die Champions League, weil wir davon ausgehen, im Normalfall, wenn wir halt normale Leistung abrufen, dann reicht das in der Bundesliga. Das heißt, du musst da vielleicht nicht, und das ist gar nicht böse dem Rest der Liga gegenüber gemeint, aber du musst vielleicht eben nicht die letzten Kraftprozente da rausprügeln, eben im normalen Ligabetrieb, sondern kannst dich vielleicht eben auf diese Champions League konzentrieren und jetzt eben den Schwung auch mitnehmen aus dieser Partie mit minus 2 noch verloren. Wobei man ja sogar geführt hat zur Halbzeit, ne?
Genau, also das war, wie gesagt, es war Hoffnung. Klar, natürlich ein bisschen bitter, dass du es dann am Ende keine Punkte sammelst, weil du wirklich gut gespielt hast, aber ich meine, zumindest ist es ein Hoffnung, dass man es jetzt halt schaffen kann, weil wenn wir uns natürlich die anderen Ergebnisse angucken in ihrer Gruppe, müssen wir halt sehen, dass FTC gewonnen hat, schon mal gegen Krim Ljubljana, was sehr, sehr gut eigentlich ist. Klar, natürlich ist dadurch FTC ein bisschen an dir vorbeigezogen, aber zumindest bleibt Krim Ljubljana damit ein bisschen weiter unter dir, dann hast du 2 Punkte weiterhin Vorsprung auf diesen siebten Platz. Brest-Bretagne hat zwar auch gewonnen gegen Banik Most, aber ja, man muss jetzt gucken, dass man jetzt, wie gesagt, in diesen letzten 2-3 Spielen, die man jetzt noch hat, oder in den 3 Spielen, die man jetzt noch hat, punkten. Jetzt gegen Bukarest natürlich jetzt am Wochenende wird es nicht einfacher, natürlich gegen den Zweiten oder den Gruppenersten in ihrer Gruppe wird es ja eine Herausforderung. Und auch die anderen Gegner, FTC gegen Brest, die werden sich ein bisschen vielleicht selbst die Punkte wegnehmen. Also da muss man jetzt auf jeden Fall aufpassen, aber natürlich kann Krim Ljubljana mit einem Sieg zumindest punktlich gleichziehen. Also das wird jetzt nochmal ein ganz, ganz heißer Tanz in der Champions League für die Bietigheimerinnen werden. Das ist da, zählt jetzt wirklich jedes Tor, jeder Sieg, jedes Pünktchen, den man sich mitnehmen kann. Und da wäre natürlich gerade jetzt daheim gegen Bukarest so ein Punkt ganz, ganz wichtig, um ja dann wirklich auch mit Selbstvertrauen in die letzten 2 Spiele dann reinzugehen. Denn das sind wirklich dann noch Mannschaften, die du schlagen musst, wenn du drinnen bleiben willst, mit FTC auswärts und dann daheim nochmal gegen Banik Most. Also sind wir sehr, sehr gespannt, was sie dort leisten können. Machen jetzt kurze Pause, kommen gleich zurück, wollen noch ein bisschen weiter über den Frauenhandball reden. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns mit den restlichen Partien im Frauenhandball beschäftigen, European League und der Bundesliga, und den Blick werfen auf die, ja, ungarischen Festtage in der European League, so kann man es ja fast bezeichnen, wobei ganz viele feiern konnte Dortmund nicht in Ungarn. Bei Sihofok haben sie verloren mit 24-27 in einer Partie, wo ja nicht alles nach Plan gelaufen ist und man dann in so einem knappen Spiel dann am Ende dann noch dort knapp verliert.
Ja, mit minus 3, sehr schade. Ich muss gerade ein bisschen grinsen, als du gesagt hast, Partystürme und Festtage. Ja, ich meine, würde sich ja eigentlich Sihofok
anbieten.
Das ist natürlich, wenn du mal da bist, noch auswärts 2 Punkte mitnimmst, dann hättest du auch einen Grund zu feiern, selbst im Winter. Nee, ist richtig, lief nicht so nach Plan. War eng die ganze Zeit, das war auch zur Halbzeit eng, da lagst du mit minus 2 hinten mit 11-13, aber du hast es nie wirklich geschafft, in diesem Spiel mal, sag ich mal, irgendwie das Spiel zu kippen. So. Es war immer so ein, okay, es ist eng und du bleibst dran und du lässt dich nicht komplett, sag ich mal, auch leistungsmäßig vielleicht überfahren, dass du in dem Sinne komplett abgeschlagen wirst, aber unterm Strich hast du es auch nie geschafft, diese nötige Spannung aufzubauen und auch irgendwie dieses Momentum mal zu kippen.
Ja, definitiv. Ich meine, auch die Wurf, du hast eine Attack Efficiency von 48%, Wurfquote von 59%, das sind halt Werte, damit es natürlich auch nicht so ganz einfach wird. Wenn du nur 24 Tore wirfst auswärts, egal in welcher Halle, wird es immer schwierig zu gewinnen. Und da brauchst du überall eine tote Leistung, die natürlich nicht dann da gewesen ist. Ich meine, ja, Rathenholte war schon besser als ihr gegenüber Marina Rajic, aber es waren halt dann nicht genug, um halt dafür zu sorgen, dass halt ihr Team halt gewinnt. Und das ist auch gar kein Vorwurf, aber ihre Vollleute hätten es einfach besser machen müssen. Mit 24 Toren, dann ist es halt immer schwierig, überall zu gewinnen. Und ja, am Ende, wie gesagt, gibt es dann leider die Niederlage. Besser gemacht hat es da der Thüringer HC, auch in Ungarn, bisschen weiter weg in Vatsch, haben sie gewonnen mit 31-28, vierten zur Halbzeit bereit mit 21-13. Also ein überragender Auftritt von Thüringen mit hier 34 Tore zu werfen in Ungarn.
Das war souverän und die wären gerne in Sihofok gewesen danach, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich, aber ich meine wirklich, Mannschaft hat wirklich gut eingesetzt, Herbert Müller konnte wirklich fleißig durchwechseln, jede Spielerin hat mindestens einen Wurf genommen, nicht alle getroffen, außer Madeleine Helby hat von ihren 2 Würfen keiner das Tor getroffen, ansonsten konnte sich jeder auch in die Torschützenliste eintragen, die Torhüterinnen haben alle 3 gespielt, beste Leistung hat dort Laura Kuske gezeigt, 2 von 5 parierten Bällen, also das war eine gute Leistung von ihr. Irma Schött jetzt nicht so ganz überragend, aber dafür hat Nicole Rott mit 6 von 20, 30% Quote, einen guten Tag erlebt, also von daher, das war ein gelungenes zweite Spiel auch für den Thüringer HC, während, wie gesagt, Dortmund dann leider nicht ganz so viel zu feiern hatte in Sihofok. Ja, dann wollen wir jetzt mal den Blick werfen in Richtung Bundesliga und ja, Patrick, wir müssen über die Situation in Neckarsulm sprechen. Ne? Wir hatten es ja gesagt, wichtiges Spiel jetzt gegen Sachsen-Zwickau. Aber was soll man sagen? Du verlierst mit 7 Buden in Zwickau, zur Halbzeit noch 14-13, am Ende heißt es 31-24 für Sachsen-Zwickau, die damit natürlich sich ein bisschen absetzen können. Nach unten 3 Punkte Vorsprung schon auf den 13. Platz, also auf den Relegationsplatz. Und ja, damit dürfte eigentlich schon fast klar sein, dass Daniel Lockwin eigentlich nicht überleben kann, weil so ein Auftritt in der zweiten Halbzeit, das kannst du einfach nicht erlauben. Das ist einfach dann noch zu schwierig.
Das Problem ist, also ja, ich bin komplett bei dir, natürlich. Das war. Nee. Also, die Gründe liegen halt so vielschichtig darum in Neckarsulm. Und das Ding ist halt, du bekommst diese Saison, also ich glaube, du musst dich davon verabschieden, dass du die irgendwie mit einer weißen Weste beendet bekommst. Du kannst selbst die Klasse halten, sage ich mal, selbst wenn du die Klasse hältst, können das immer noch Mannschaften mit trotzdem einer weißen Weste, wo ordentlich gearbeitet wird, wo der Klassenerhalt ein super Erfolg ist, wo vielleicht das ganze Umfeld auch trotzdem ruhig ist und ruhig bleibt und weiß, sage ich mal, wie der Verein kämpft und arbeitet. Das wird ja funktionieren. Aber dort, du kommst aus dieser Saison nicht mehr sauber raus. Das Problem ist ja schon einfach, dass du eine Trainerin hast, die einen absoluten Freifahrtschein hat. So, die ja machen durfte, was sie wollte, wo ja auch, sage ich mal, die Chefetage oben drüber ganz klar gesagt hat: Ey, bevor ich hier meine zwei sportlichen Entscheider rausschmeiße, wechsle ich lieber das komplette Team aus. Rückblickend, was für eine Aussage, weil du natürlich diesen kompletten Freifahrtschein gibst in einer Phase, ja, das war ja ungefähr das war ja schon, wo die Saison auch lief und dann nochmal im Dezember bekräftigt worden, wo du ganz klar dir auch selbst als Geschäftsleitung die Möglichkeit nimmst, überhaupt irgendwie handlungsfähig zu bleiben, weil du das komplette Gesicht verlierst, egal was jetzt passiert. Entweder du verlierst es, weil du absteigst oder weil du keine Ahnung, welche Antileistung du bringst. Und auf der anderen Seite verlierst du es auch, wenn du, um diesen sportlichen Bock umzustoßen, Fünfer ins Phrasenschwein, doch personelle Konsequenzen ziehst, eben auf der Entscheiderebene, das heißt, vor allem eben Coaching-Stuff. So oder so. Die Stimme hat geschrieben, das gewagte Projekt der Sportunion Neckarsulm liegt in Trümmern und so sehe ich es halt auch. Du kommst aus der Nummer, leider, das ist ja auch keine Schadenfreude, ist einfach schade, aber du kommst aus der Nummer nicht mehr sauber raus, gar nicht mehr. Egal was passiert, so egal was du machst, ich bin aber auch bei dir. Theoretisch gibt es keine Möglichkeit, da irgendwie noch zu sagen, ja, die sportliche Entscheidungsebene bleibt halt gleich. Auf der anderen Seite wäre das ein Gesichtsverlust nochmal mehr obendrauf, also ohnehin schon wegen der sportlichen Leistung.
Ja, definitiv. Und ich kann da noch in vielen, vielen Punkten einfach zustimmen. Man hat einfach dieses volle Risiko gesungen und das hat auch, muss sich dann auch Rolf Härtner ankreiden lassen, der Vereinsvorsitzende vom Verein. Man hat halt als Trainerin Tanja Lockwin und ihr Lebensgefährte, der Gerhard Huser, ist sportlicher Leiter. Das heißt quasi, du hast eine Lebenspartnerschaft auf den beiden wichtigsten sportlichen Positionen. So, wenn das funktioniert, mega. Alles super, dann kannst du alles erreichen, was du machst, aber das Problem ist jetzt, und das ist komplett implodiert. Spielerinnen haben keine Lust mehr, mit Tanja Lockwin zusammenzuarbeiten. Es gab schon zwei Berichte von frauenhandball.com, dass dass das Tischtuch zwischen Spielerin und Trainerin komplett zerschnitten ist. Der Umgangston ist ein Thema, auch die sportliche wie Umgangsweise, Training oder dann auch in einem Spiel, wie damit umgegangen wird, sind sie überhaupt nicht zufrieden. Und das Problem ist einfach, dass du einfach durch dieser Zeit, wo du ja, eigentlich hätte es vielleicht dann okay sagen können, okay, was kann man als Interimstrainer machen, legt Rote daneben. Auch da ist man schon so weit zerworfen insgesamt und hat auch verantwortlich von der Mannschaft weggenommen, dass du diesen Scherbenhaufen wirklich jetzt nicht von heute auf gleich ja, wieder irgendwie wegschaffen kannst, sondern dass du einfach sagst, okay, wir flicken das jetzt zusammen und dann läuft das auf dir oder so. Aber du musst jetzt halt was machen, weil ich meine, 3 Punkte Rückstand hast du schon auf das rettende Ufer. Und es werden je mehr Niederlagen dazukommen, desto größer kann dieser Abstand halt werden. Und deswegen, heute ist Krisensitzung in Neckarsulm. Es kann eigentlich nur heißen, dass beide leider gehen müssen, so leid es mir für die beiden tut, aber ich sehe keine Zukunft mit den zwei, weil einfach die Spielerinnen haben keine Lust mehr auf die und der Vorstandsvorsitzende, auch es heißt wohl, dass er wohl sehr gerne sich in einen Trainer verliebt, aber bei aller Verliebtheit kannst du halt deinen Verein nicht in die zweite Liga führen, weil dann bist du auch als Vereinsvorsitzender nicht mehr zu halten.
Nee, das ist das Nächste. Also wie gesagt, das habe ich ja gemeint mit diesem Gesichtsverlust. Nochmal, was ich keinem natürlich wünsche, darum geht es auch gar nicht. Und ich bin auch ein großer Freund von, ach komm, Risiko, wir machen das, wir riskieren das. Ja, riskier mal was. Okay, cool. Ey, bin ich voll dafür.
Zumal sich das ja auch Tanja Lockin verdient hat mit ihrer guten
Ja,
Leistung. Dürfen wir nicht vergessen.
genau, das ist ja nicht so, dass du da eine Kreisliga-Trainerin gestellt hast, um Gottes Willen. Das ist ja wirklich, das sah ja von Anfang an, wenn man sich die Idee angehört hat vor der Saison oder beziehungsweise seit letztem Jahr im Frühjahr oder zwischen Frühjahr und Sommer, whatever, war das ja alles so, ah ja, doch, das macht voll Sinn und das klingt voll cool und das klingt auch so, das du bekommst ja auch, ne, du hast ja auch zum Beispiel Nationalspielerinnen überzeugt bekommen von dieser Idee, du hast wirkliche Top-Spielerinnen geholt aus ganz Europa nach Neckarsulm, also das hat ja auch ein bisschen Strahlkraft gehabt und ein bisschen Wirkung nach außen, guckt mal hier, wir haben da einen ganz klaren Plan und wir haben eben vielleicht auch die Grundidee von einer hervorragenden Chemie zwischen Trainerin und sportlichem Leiter, weil eben das ein Ehepaar ist und das kann ja auch vielleicht mal in eine komplett positive Richtung umkippen, soll es ja geben. Und deswegen, alles cool, aber dann musst du halt sagen, ja, dass eben der Verein über einer Verliebtheit zur Trainerin steht, um das ein bisschen provokant zu formulieren, und das Wohl des Vereins einfach über allem. Und ja, dann ist es in meiner Warte, ich weiß noch, die erste Folge, die wir aufgenommen haben zusammen, glaube ich, lass es die erste gewesen sein oder die zweite, da haben wir schon hier gesessen und gesagt, boah, ey, jetzt, niemand gönnt denen das, aber da muss eigentlich die Reißleine schon kommen. Das Ganze ist jetzt schon wieder 2 Monate her, Sebastian.
Ja.
Es ist eigentlich zu spät.
Ja, eigentlich ist es zu spät, aber du musst es halt trotzdem tun. Ich meine, es sind jetzt noch 14 Spiele zu absolvieren. Für sie gesagt sogar noch 15, weil sie noch ein Nachholspiel haben. Natürlich gegen Bietigheim, hahaha, super. Das ist natürlich auch keine einfach. Aber das Ding ist halt, du hast jetzt eine Phase, wo du halt keine Spiele halt hast. Also ne, das nächste Spiel ist erst am 25.01. Und deswegen musst du jetzt ziehen, damit der Trainer jetzt Zeit hat, die Mannschaft einzustellen. Klar, dann kommst du zurück gegen Bietigheim. Da würdest du sowieso nichts holen, egal wer der Trainer dort ist. Da können wir ganz ehrlich, also da kannst du einfach nichts holen. Aber dann hast du das Spiel gegen Halle Neustadt, wo du halt punkten musst im Endeffekt. Ne? Auch Halle Neustadt nur 3 Punkte entfernt. Also da muss definitiv was passieren in Neckarsulm, sonst wird es dann noch düsterer und düsterer und düsterer. Und dann geht es in die zweite Liga und dann stellt man sich am Ende die Frage, okay, das hätte jetzt nicht passieren dürfen. Da hätte man früher reagieren müssen und dann schauen wir mal, ja, was jetzt passieren wird heute in Neckarsulm. Wir werden natürlich dann auf jeden Fall drüber reden. Lass uns aber den Blick werfen auf...
Auf der anderen Seite, bevor wir auf anderen Partien kommen, natürlich dazu gesagt, für Zwickau, Riesenspiel, sehr wichtig.
Ich sag nur Nele Kurske, 19 Paraden, 44%.
Ja, also definitiv eine absolute Mörderleistung und da wirkt es in den letzten Wochen doch sehr, sehr stabiler, muss ich sagen. Also sehr, du hast jetzt ne, 2 Siege in Folge geholt, davor verloren, okay, aber davor auch einen Punkt geholt. Also eigentlich von deinen 7 Zählern hast du quasi 5 geholt in den letzten 4 Spielen. Da ist eine Tendenz erkennbar, definitiv.
Ja, da geht es auf jeden Fall nach oben. Das ist halt das Positive. Man hat sich ein bisschen gebraucht, um sich reinzufitten, aber mittlerweile hat sich die Mannschaft da wirklich gut gefunden, jetzt nach Weihnachten, da wirklich gute Leistungen gezeigt. Ich meine, gegen Oldenburg Punkt geholt, fast mit Buxtehude besiegt, dann wirklich den Sprung geschafft und Metzing geschlagen. Also das ist wirklich bisher sehr, sehr gut, was jetzt Zwickau in den letzten Wochen gespielt hat. Metzing kann man jetzt drauf haben, gewonnen, klar, mit 38-24 gegen die Weibling Tigers, für die es natürlich immer schwieriger wird, auch gerade offensiv da wieder eine sehr, sehr schwierige Leistung gewesen, nur 52% Wurfquote und dann wird es halt schwierig, in der Bundesliga zu gewinnen.
Richtig, und man kann es aber auch da positiv formulieren in Richtung Metzing, die, wie gesagt, einfach Spaß machen dieses Jahr, finde ich irgendwie. Das ist irgendwie, ich weiß nicht warum, vielleicht ist es auch nur eine persönliche Präferenz zu den, wie gesagt, zu den Trikots. zu den Fan-Utensilien, die ich so sexy finde. Aber aber klares Ding gegen Weibling. Wie gesagt, wir haben drüber gesprochen, Weibling, also ich sag mal so, du hast halt Mannschaften unten drin, wo viel passieren kann. Und im Endeffekt, das ist jetzt das absolut letzte Phrasige, wenn du gegen Metzing verlierst und dafür sagst, okay, wir holen dafür gegen die Vipers und gegen Neckarsulm Punkte, dann sagst du Weiblingen, yo, weil es reicht für Platz 12, dann am Ende vielleicht und dann ist alles andere oben drüber, egal, wie du dich kaputt machen lässt. Also,
pff. Ja, klar. Also das ist mit Sicherheit nicht das Spiel, was du gewinnen musst aus Weiblinger Sicht. Da hast du die Mannschaften, die unten drin, wo du dann eher erfolgreich sein musst. Lass uns auf weitere Spiele gucken, den Blick werfen auf das Spiel Leverkusen gegen Halle Neustadt, eine Mannschaft oder beide, die ja ein bisschen unten mit drin steht und ja, mit dem Sieg hat sich Leverkusen wieder ein bisschen Luft verschafft und jetzt 28-23 gewonnen in Halle Neustadt, die, ja, hab schon gesagt, nur 3 Punkte Vorsprung haben, auch aktuell auf Platz 13, also da, geht es noch ein bisschen weiter ums Kämpfen in Halle.
Ja, auch da wird's eng. Natürlich Ja, ich sag mal so, du gehst halt schon mit minus 5 in die Halbzeit, ne? Gegen Leverkusen, und dann kannst du sagen, du lässt es nicht weiter abreißen in der zweiten Hälfte, okay. Aber auch da wird es langsam eng. Also wir sehen ja langsam auch, dass, sag ich mal, sich die Tabelle so ein bisschen einteilt in wirklich ja, in zwei Lager, und Halle Neustadt ist jetzt genau in dem Bereich eben mit drin, ist jetzt punktgleich mit den Vipers und mit Sachsen-Zwickau mit jeweils 7 zu 17 Zählern. Das Ding ist, okay, die Vipers, die hatten einen relativ guten Saisonauftakt, die kämpfen jetzt gerade nach hinten raus. Auf der anderen Seite hast du halt Sachsen-Zwickau, die gerade so ein bisschen Flow im Aufbauen sind. Und bei Halle hast du eben auch jetzt in den letzten 5 Spielen nur einen Sieg. Also da gibt es auch eher eine negativere Tendenz, sage ich mal, die sich abzeichnet. Und wie gesagt, auch da musst du eben jetzt aufpassen, dass du jetzt nicht unten komplett reinrutschst, weil das eben wirklich noch komplett eng unten ist, auch wenn du diesen kleinen Abstand hast von 3 Punkten zwischen eben Platz 13 und dann Platz 12, Halle aktuell auf 10. Aber auch das ist, sage ich mal, eine negative Tendenz. Und jetzt hast du natürlich auch dann noch Partien, die anstehen gegen Mannschaften von unten drin. Das kann dann schnell gehen, klar.
Und vor allem muss ganz dringend an der Offensive arbeiten. Also 18 technische Fehler, Wurfquote von 50%. Damit wird es halt schwierig, halt in der Bundesliga zu gewinnen. Also da muss man einfach besser sein, muss man klarer spielen, weniger dieses Tü-Tü drumherum machen, sondern wirklich klare Aktionen suchen, konzentriert agieren, ganz, ganz wichtig. Da sind alle dort gefragt, nicht nur natürlich die Trainer, die natürlich da für sorgen muss, dass da ein bisschen Ruhe ist mit Katrin Schneider, aber natürlich der gesamte Verein, die gesamte Mannschaft muss ja einfach konzentrierter agieren, um natürlich auch so ein Spiel gegen Leverkusen, wo du noch ein bisschen auf Augenhöhe agieren kannst, dann auch einfach gewinnst, und ja, so wird es halt schwierig, wenn du dann halt dagegen direkte Konkurrenten dann so viele Fehler dir erlaubst. Lass uns dann ja auf die Vipers schon, du hast angesprochen, ein bisschen zu sprechen kommen. Klar verloren gegen Oldenburg, wobei ich aber für mich die größte Story der Partie ist, dass Oldenburg nach den Problemen zuletzt jetzt so zurückkommt, klar gewinnt, 40 zu 27. Also das ist doch das Oldenburg, was wir von Anfang der Saison wieder gekannt haben. Das war wirklich offensiv von vorne bis hinten überragend gespielt.
Überragend gespielt und eben, also vor allem, ich möchte zwei Namen herausstellen, mit Merle Carstensen und mit Toni Luise Reinemann. Bei Carstensen 13 von 14, das sind 93%. 13 von 14, das ist komplett Banane. Klar, okay, 6, 7 Meter. Das war auch die eine Parade tatsächlich. Also ihre freien Würfe hat sie alle getroffen, 7 von 7. Toni Reinemann 11 von 13. Das war wirklich überragend gespielt, vor allem über die rechte Seite. Und dann ist es vielleicht auch dankbar an so einem Moment, ne, dass du aus Oldenburger Sicht dich wieder fangen musst und das schaffst, in einem Spiel zu tun gegen einen Gegner, der angeschlagen ist, der eher eine ganz klare Abwärtstendenz hat. Und das, glaube ich, kann so ein Spiel sein mit 40 Toren, wo du dir sehr viel zurückholen kannst von dem, was dich eigentlich mal ausgezeichnet hat.
Definitiv. Du meinst natürlich die linke Seite, ne? Rechter Daumen, linker Daumen und so weiter. Alles gut, aber überragendes Spiel von den zwei, du hast es angesagt. Und wie gesagt, auch die Wurfquote insgesamt 78%, überragende Anzahl. Und damit ja, wirst du dann halt ganz schwierig, eine Mannschaft zu schlagen. Also von daher wirklich eine tolle Leistung von den Oldenburgerinnen, eine tolle Leistung, haben auch die HSG Bensheim-Auerbach gezeigt gegen die HSG Blomberg-Lippe. War ein enges Spiel, 13 zu 13 zur Halbzeit, am Ende gewinnt Blomberg knapp dann noch mit 27 zu 24 in einem ganz, ganz wichtigen Spiel. Und ja, die Flames sind natürlich auch nicht so nicht unten, nicht viel weiter unten von weg mit 9 Punkten und da auch offensiv 18 technische Fehler. Das ist dann einfach zu viel in so einem knappen Spiel. Da musst du auch einfach konzentrierter arbeiten und einfach auch ein bisschen besser Marina Michalczyk im Griff haben. 8 von 13, wieder ein tolles Spiel von ihr.
Ja, das ist so, ne? Und du sagst es eben, die Möglichkeit wäre da gewesen, weil das Spiel an sich war komplett ausgeglichen. Du hattest halt eine Wurfquote, lag bei beiden Mannschaften bei 58%. Und dann kommt es eben ein bisschen auf die Anzahl der Würfe an, auf die Offensivaktion, wie schnell du auch ein Spiel, dann sag ich mal, Angriff zu Ende spielen kannst. Die Keeperin, interessant, zusammengenommen, waren eben bei Blomberg-Lippe 1 Prozentpunkt besser. So zusammengenommen. Was nicht viel ist, aber was eben dann gemessen an den anderen Statistiken, die ich gerade besprochen habe, eben halt reicht. So, dass du halt dann wirklich, sage ich mal, diese Nuancen hast. Blomberg-Lippe, ungeachtet dessen, was da, sage ich mal, so ringsrum gerade los ist, ne? Sportlich tut es der Sache keinen Abriss, zumindest augenscheinlich in der, also gemessen an den reinen Zahlen auf der Platte. Holen das Ding dann im Endeffekt auch in einer sehr, sehr knappen Partie. Ja, wie gesagt, Michalczyk hast du angesprochen, 8 von 13, ist eben genau dann das, dass du halt vielleicht die Quote an sich nicht überragend ist, aber wenn du eben die Möglichkeit hast, sie 13 Mal so ins Spiel zu bringen, beziehungsweise sie sich 13 Mal den Wurf auch nimmt und 8 klingeln davon, dann sind das eben genau dann die entscheidenden Prozente.
Ja, definitiv. Und wir wissen ja, wie gut sie einfach ist. Das hat sie ja nicht zuletzt in dieser Partie wieder dargestellt, dass sie einfach eine ganz, ganz wichtige Rolle einnimmt in Blomberg und dann vielleicht auch zukünftig in der Nationalmannschaft wirklich eine tolle Leistung dort gezeigt. Und ja, wie gesagt, jetzt wird es erstmal ein bisschen Lehrgang geben von der deutschen Frauennationalmannschaft. Die ist dann, wie gesagt, am 25.01. dann dort weitergeht in der Bundesliga. International haben wir ja noch ein paar Spiele, die jetzt diese Woche anstehen, aber zumindest international wird erstmal so ein bisschen, kleiner Kurzlehrgang eingelegt von der deutschen Nationalmannschaft und dann reden wir nächste Woche ein bisschen weiter. Schauen wir mal, was dann noch ein bisschen mehr passiert dort bei den deutschen Teams in der Bundesliga, was dann dort weitergehen wird. Deswegen bleibt uns weiterhin gewogen, folgt uns weiterhin für den Content eurer Wahl. Natürlich Handball sind wir sehr, sehr breit aufgestellt, wie ihr es mitbekommen habt. Heute haben wir über alle verschiedenen Themen gesprochen, deswegen uns unbedingt folgen auf den Social Media Kanälen eurer Wahl. Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle Anwurf findet ihr uns dort. Und dann natürlich gerne auf den Podcast eurer Wahl abonnieren, Spotify, iTunes, wo auch immer. Dürft euch gerne uns auch weiter empfehlen an eure Freunde, Kollegen, Familienmitglieder. Wir sind da sehr, sehr glücklich über jeden einzelnen Hörer. Wir freuen uns sehr über auch euer Feedback. Dürft ihr uns gerne schreiben, gerne Rezension geben, gerne 5 Sterne, aber auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Und dann gibt es uns dann nach dem Hauptrunden oder nach dem letzten Vorrundenspieltag dann wieder hier mit den Ergebnissen und dann schauen wir mal, wie Deutschland sich geschlagen hat und schauen wir mal, was bis dahin noch so alles in der Handballwelt passiert. Wir werden auf jeden Fall euch auf dem Laufenden halten und dann bis dann hier bei Anwurf, eurem Handballtalk.
Anwurf. Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.